The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen. Mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 30. Juni.
Wir gehen davon aus, dass im November der Höhepunkt der Inflationsentwicklung erreicht ist und dass die Inflation im kommenden Jahr wieder allmählich zurückgehen wird, und zwar in Richtung unseres Inflationsziels von 2%. Und tatsächlich gehen die meisten Prognosen sogar davon aus, dass die Inflation unter diese 2% fallen wird.
Das war Isabel Schnabel, Mitglied des EZB-Direktoriums im ZDF-Morgenmagazin Ende 2021. Die Inflation ist bekanntermaßen nicht zurückgegangen, ganz im Gegenteil. Im vergangenen Jahr erreichte die Teuerungsrate einen Rekordwert. Vor allem die Preise für Lebensmittel, Öl, Gas und Benzin sind massiv in die Höhe geschossen.
Die Inflation ist im vergangenen Jahr auf ein Rekordhoch gestiegen, das meldet das Statistische Bundesamt. Zwar hat sich die Inflationsrate im Dezember etwas abgeschwächt, mit 8,6% im Vergleich zum Vormonat. Im Jahresdurchschnitt stieg sie aber auf historisch hohe 7,9%. Vor allem Energie und Nahrungsmittel wurden teurer.
Auch wenn die Inflation im Vergleich zum letzten Jahr gesunken ist, hält sie sich hartnäckig. Die Geldpolitik der EZB greift nicht. Aktuell liegt sie bei 6,4% und hinterlässt bei vielen Menschen ein großes Loch im Portemonnaie. Hier muss gehandelt werden.
Es ist Mittwochabend. Herzlich willkommen zu Maischberger.
Diese Woche war Bundeskanzler Olaf Scholz bei Sandra Maischberger zu Gast.
Olaf Scholz, herzlich willkommen.
Die Journalistin hatte viele Fragen für den Kanzler parat, auch zum Thema Inflation.
Wir reden über die Inflation. Sie ist immer noch hoch. In Spanien zum Beispiel, wo eben dieser Mehrwertsteuersatz auf Grundnahrungsmittel gesenkt wurde, ist die Inflation dann gesunken von 5 auf jetzt 3%.
Es so machen wie die Spanier? Das ist doch mal ein handfester Vorschlag. Die Mehrwertsteuer in Deutschland wurde schon mal im Zuge der Corona-Pandemie gesenkt. Wir wissen also theoretisch, wie das geht. Und was sagt Olaf Scholz dazu?
Nein, ich bin nicht Ihrer Meinung, dass Mehrwertsteuersenkungen die Inflation dauerhaft bekämpfen. Denn man muss das ja hinterher wieder anheben und dann gibt es wieder nach oben. Und deshalb sage ich Ihnen ausdrücklich, das ist nicht der Weg, wie das funktioniert.
Der Bundeskanzler hält also nichts davon. Was durch die Senkung günstiger wird, wird irgendwann wieder teurer und dann, so Olaf Scholz, würde die temporär gesunkene Inflationsrate wieder steigen. Aber stimmt das überhaupt? Das möchte ich von Rainer Holznagel wissen. Er ist der Präsident beim Bund der deutschen Steuerzahler und kennt sich daher beim Thema Steuersenkung bestens aus. Guten Morgen, Herr Holznagel.
Guten Morgen, Frau Speaker. Ich grüße Sie.
Was kann die Ampelkoalition jetzt machen, um die Bürgerinnen und Bürger zu entlasten?
Die Bundesregierung hat viele Möglichkeiten, uns zu entlasten und damit auch die Inflation etwas zu mildern. Auf der einen Seite haben wir sehr viele Subventionen erhalten, um Energieträger zu subventionieren. Auf der anderen Seite sind die Steuern und Abgaben auf Energie weiterhin sehr hoch. Wir haben beispielsweise eine Stromsteuer, die exorbitant hoch ist. Wir haben sehr viele Steuern und Abgaben auf Gas. Insbesondere auch die CO2-Besteuerung ist weiterhin aktiv. Hier hätte man Möglichkeiten gehabt, um viel effektiver auch die Steuerzahler an dieser Stelle zu entlasten. Im Einkommensteuerrecht verstehe ich nicht, dass man nicht die Tarifsätze gesenkt hat, um wirklich eine Steuerentlastung zu generieren. Das heißt, mehr Arbeit hätte dann auch mehr Netto gebracht. Aber das hat man leider nicht getan. Erfreulicherweise ist wenigstens die kalte Progression abgebaut worden. Aber machen wir uns nichts vor. Mit dem Abbau der kalten Progression erreicht man lediglich, dass wir nicht noch mehr Steuern zahlen. Eine Entlastung ist das nicht.
Wer hat denn nun recht, die Spanier oder Bundeskanzler Olaf Scholz?
Die Diskussion um die Umsatzsteuer finde ich schon sehr interessant. Wir wollen über diese Steuer sehr, sehr viel regeln, mittlerweile auch die Preise senken. Ich halte die Diskussion aber völlig befreit von Wissen. Wir sehen, dass die Umsatzsteuer an dieser Stelle nicht so viel Regelungen trifft, wie man meint. Wir hatten ja eine Umsatzsteuersenkung in der Corona-Pandemie und wir konnten beobachten, dass die Preise eben nicht gesunken sind. Das hat auch etwas damit zu tun, dass natürlich der Handel auch eine Mischkalkulation vornimmt und nicht automatisch mit einer Umsatzsteuersenkung auch die Preise sinken. Zudem kommt eben auch das Prinzip des Vorsteuerabzuges hinzu. Das sollte man nicht unterschätzen. Deswegen gebe ich dem Bundeskanzler an dieser Stelle recht. Ich halte die Umsatzsteuer für ein nicht geeignetes Instrument, um die Inflation zu bekämpfen.
Würden temporäre Steuersenkungen bei der Bekämpfung der Inflation helfen?
Aus meiner Sicht ist es sehr wichtig, dass wir Planbarkeit und Verlässlichkeit in der Finanzpolitik erfahren. Temporäre Steuersenkungen sind am Ende nicht wirklich ein Mittel, um die Inflation zu senken. Im Gegenteil, sie heizen sie noch an. Wir sehen es jetzt bei der Umsatzbesteuerung in der Gastronomie. Diese läuft zum Ende des Jahres wahrscheinlich aus und die Preise werden steigen. Insofern sind temporäre Steuersenkungen nie das probate Mittel. Im Gegenteil, wir brauchen jetzt eine wirkliche gute Diskussion, wie wir steuerpolitisch Entlastungen herbeiführen. Ich sehe aber teilweise das Gegenteil. Wir diskutieren eine Erhöhung in der Steuerpolitik, insbesondere was die Vermögensbesteuerung angeht. Die Erbschaftssteuer steht im Feuer. Wir haben ein Chaos bei der Grundsteuer, was auch viele Mittelständler nervt und so weiter und so fort. Deswegen müssen wir übergehen zu einer Steuerpolitik, die wirklich planbar ist und die am Ende auch zur Entlastung führt.
Vielen Dank, Herr Holznagel, für Ihre Einschätzungen.
Vielen Dank und Ihnen einen schönen Tag.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der CEO von Henkel, Carsten Knobel, spricht mit Gabor Steingart über den Rückzug des Konzerns aus Russland, während die Konkurrenz trotz Sanktionen noch da ist, und über unseren schwierigen Partner China.
Zum Decoupling, das geht einfach nicht so einfach.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwed kennt die Quartalszahlen von Nike. Wir wundern uns über astronomische Wasserpreise auf dem Oktoberfest und freuen uns für Fiat, denn da werden die Autos bunter.
Das Panzer-Nashorn ist im Gegensatz zum Java-Nashorn angriffslustig und wenig scheu. Vermutlich deshalb, weil es sich hier in der steppenartigen Landschaft sowohl gegen Artgenossen als auch gegen andere Großtiere wie Wasserbüffel, Elefanten oder Tiger behaupten musste.
Das Panzer-Nashorn ist also ein mächtiger Player im Tierreich, wenn auch nicht besonders zart. Das ist wohl auch der Grund, warum Gabor Steingart vor rund einem Jahr in seinem Pioneer Briefing Newsletter über Carsten Knobel, den CEO von Henkel, schrieb, Zitat, als er bis zuletzt am Russland-Geschäft von Henkel festhielt, weltweit hatten nahezu alle Firmen Putins Reich bereits verlassen, bewies er die politische Sensibilität eines Panzernashorns. Zitat Ende. Henkel, das ist der DAX-Konzern, der Klebestoffe und Konsumgüter herstellt. Persil, Prittstift, Sidolin, Patex, Perwoll, Weißer Riese, Pfarr und viele andere Marken gehören dazu. CEO Carsten Knobel hat mittlerweile das Henkel-Geschäft aus Russland abgezogen. Was bedeutet das für den Konzern? Wie blickt er auf die deutsche Wirtschaft und unsere Beziehung zu China? Das alles hat er mit Gabor Steingart auf der Pioneer One besprochen. Hier das Gespräch.
Einen schönen guten Morgen, Carsten Knobel.
Hallo Herr Steingart, danke für die Einladung.
7 Wochen nach dem Überfall der Russen auf die Ukraine waren Sie immer noch in Russland und haben produziert und verkauft und hergestellt, waren aktiv. Ich habe Sie damals kritisiert, Sie seien sensibel wie ein Panzer-Nashorn. Mittlerweile ist Ihre Sensibilität ja gestiegen und Sie sind nicht mehr in Russland, richtig?
Das ist richtig, aber erstmal machen Sie sich keine Sorgen. Als DAX-CEO bin ich natürlich gewohnt, auch mit Kritik umzugehen, und Ihr damaliger Kommentar, den habe ich sportlich genommen. Und außerdem, Panzernashörner sind ja auch selten und nicht so oft anzutreffen. Also von der Seite alles okay. Aber ja, wir haben Mitte April diesen Jahres uns von unserem Geschäft in Russland getrennt. Das heißt, keine geschäftlichen Aktivitäten, keine Mitarbeiter, keine Standorte, die mehr zu Henkel dazugehören. Und sicherlich ein einschneidender Schritt.
Denn Sie hatten 11 Werke dort. Was ist mit diesen 11 Werken und den Mitarbeitern passiert? Wer führt die heute? Sind die eingemottet?
Sie haben es gerade gesagt, 2.500 Mitarbeiter, die damit verbunden waren, 19 Standorte, 11 Produktionswerke, 1 Milliarde Umsatz, also damit ein bedeutendes Geschäft für Henkel. Die sind heute
im Rahmen des Verkaufsprozesses, den wir dann in den letzten 12 Monaten umgesetzt haben, weiterhin in Arbeit. Das heißt, wir haben an einen russischen Investor verkauft.
Hatte man da Auswahl oder musste man an einen Oligarchen aus Putins Entourage verkaufen?
Nee, wir haben einen intensiven Verkaufsprozess gehabt, der am Anfang bis zu 100 Interessenten hatte, damals noch international und russische. Aber je länger der Verkaufsprozess gedauert hat, hat sich das dann sehr stark auf russische Investoren begrenzt. Auf der anderen Seite alles Leute oder Personen, die eben, wir haben alle Sanktionen, die sich in dieser Zeit entwickelt haben, auch berücksichtigt und auch eingehalten. Ja, ist jetzt ein russisches Konsortium geworden, die sich entsprechend um das Geschäft weiter kümmert.
Nun wäre ja die Welt in Ordnung, wenn alle das getan hätten, was Sie dann letztlich getan haben, aber dem scheint so nicht zu sein. Es gibt internationale Studien, auch der Universität St. Gallen, die besagen, dass ungefähr 80% der westlichen Unternehmungen Sanktionspakete hin oder her einfach geblieben sind. Ist das so? Ist das auch Ihre Erfahrung, Ihr Erleben der Wettbewerber?
Ja, und Sie haben recht. Das, was aus dieser Studie ist, etwas, was ich auch gesehen habe und sehe, nämlich wenn ich mir unsere Industrien anschaue, in denen Henkel unterwegs ist, also im Industriegeschäft und im Konsumentengeschäft, dann ist es so, dass der Großteil der internationalen Wettbewerber entweder teilweise oder noch vollständig in Russland vorhanden ist.
Also wir reden über L'Oreal, über Procter & Gamble, über Beiersdorf zum Beispiel.
Das sind Unternehmen, das sind ja unsere Wettbewerber, die, wie gesagt, in Teilen oder vollständig in Russland tätig sind.
Das heißt aber, das Panzernashorn stirbt nicht aus. Wie beurteilen Sie das, dass die anderen einfach weitermachen? Und meine Frage, ist das überhaupt rechtlich möglich? Der Westen ist so stolz darauf, der amerikanische Präsident, der deutsche Bundeskanzler, dass diese Sanktionspakete einstimmig beschlossen wurden. Wie ist das möglich, dass die genannten Firmen da sind?
Naja, es ist ja auch in unserem Fall gewesen, dass wir uns an sämtliche Sanktionen, nicht nur an sämtliche Sanktionen gehalten haben, sondern wir haben zum Beispiel auch darüber hinaus alle Produkte oder alle Geschäfte, wo ein Dual Use hätte möglich sein können, unabhängig von den Sanktionen, haben wir eingestellt. Und ich gehe davon aus, dass sich auch die anderen Firmen natürlich an diese Sanktionen entsprechend halten. Aber wie gesagt, für mich ist es wichtig, ich stecke nicht sozusagen in den anderen Unternehmen drin.
Aber wie kann man sich daran halten, wenn man da produziert? Die Sanktionen sagen doch eindeutig keine Geschäfte mit dem Aggressor Russland.
Naja, in bestimmten Kategorien, in bestimmten Produktgruppen. Ich meine, Sie sehen ja selber, die wesentlichen Produkte, die wir in Russland verkauft haben, gehen ja um Versorgung von Grundbedürfnissen der Bevölkerung. Also von der Seite ist das nicht das Argument, warum wir das Ganze verlassen haben, sondern oder den Ausstieg angekündigt und dann umgesetzt haben. Für uns war es insgesamt die Situation und schauen Sie sich die letzten Wochen an. Die Flutkatastrophe, die nach der Sprengung des Damms eingetreten ist oder in der letzten Woche der Marsch der Wagner-Söldner auf Moskau. Ich glaube, das zeigt, dass die Situation eine ist, die mit unseren Wertvorstellungen nicht vereinbar ist. Und deswegen war das für uns der Schritt, den wir zusammen mit dem Gesellschafterausschuss, mit dem Management entschieden haben, für uns den Weg zu gehen, dieses Kapitel vorerst zu beenden.
Gleiches Thema, anderer Spielort, China. In China sind wir nicht ganz so weit. Es gibt keinen Angriff auf Taiwan, aber was es gibt, sind Vorbereitungen. Letztlich darauf auch auf westliche Reaktionen. Amerika möchte gern auch die deutsche Industrie decoupled sehen, also entbunden sehen von den Kreisläufen, insbesondere im Hightech-Bereich der Volksrepublik China. Was halten Sie von dieser Entbindungsidee, dass sich die Wirtschaftskreisläufe entflechten?
Das, was Sie ansprechen, Decoupling, ich würde gerne einen Begriff noch dazu nehmen, De-Risking, sind für mich, glaube ich, die beiden wesentlichen Themen, mit denen man sich beschäftigen muss. Und zum Decoupling, das geht einfach nicht so einfach. Denn schauen Sie sich das Wirtschaftswachstum an, das globale Wirtschaftswachstum, prognostiziert mit circa 3%. 50% von diesem Wachstum wird von zwei Ländern kommen, nämlich von Indien und von China. Wenn man sich anschaut, dass ungefähr 8% des Umsatzanteils der deutschen Wirtschaft aus diesem Auslandsmarkt kommt, dann ist ein Decoupeln nicht so einfach. Was wir aber, glaube ich,
würde schwere Wohlstandsverluste in unserem Land bedeuten.
Ja, das zum einen. Auf der anderen Seite, glaube ich, sollte man, wir haben ja eben über Russland gesprochen, sollte man vielleicht da auch einige Learnings draus ziehen. Wir hatten ja mit Russland, speziell wir in Deutschland, eine relativ große Abhängigkeit zugelassen. Wir alle.
Jetzt haben wir Russland und China abgehandelt, bleibt noch die westliche Welt.
Ja.
Insgesamt läuft es ja in Deutschland nicht so toll. Nicht nur für Henkel, sondern insgesamt für die DAX-Konzerne. Insbesondere, wenn ich mir das Wirtschaftswachstum dieses Landes angucke, das es nicht gibt. Wir sind negativ. Die Zinsen steigen zwar, aber das Wirtschaftswachstum ist rot. Wir sind das Schlusslicht in Europa. Was bedeutet das für Sie? Stichwort Deindustrialisierung. Werden Sie auch Teile von neuen Investitionen verlagern oder gar Werke demontieren?
Gut, erstmal haben Sie natürlich recht. Wir haben große Herausforderungen in Europa, aber auch natürlich speziell in unserem Heimatland, in Deutschland. Und nicht nur Herausforderungen, sondern wir müssen auch handeln. Und wenn man es rein technisch betrachtet, wenn man das erste und zweite Quartal sich anschaut, haben wir eine technische Rezession und wir haben, glaube ich, auch verschiedenste Risikothemen vor uns. Sei es die Zinserhöhungen, sei es, dass das Industriewachstum nicht da ist, die Inflation, die sehr stark natürlich auch den privaten Konsum beeinflusst, Turbulenzen auch im Finanzsektor, gerade vor einigen Monaten das ganze Thema um die Banken. Also von der Seite die Herausforderungen sind gut.
Und ja, aber Herausforderung darf keine Ausrede sein, Herr Knobel, denn alles, was Sie aufgezählt haben, aber ausnahmslos alles davon, ist in Amerika auch. Da ist die Inflation, die Bankenkrise war dort nicht bei uns und das Wirtschaftswachstum ist beeindruckend.
Ja.
Ist nicht einfach 1-2%, es ist beeindruckend, Herr Knobel. Warum kriegen die das hin und unsere Industrie nicht?
Naja, weil ich einen Punkt noch nicht sagen konnte, nämlich die Energiekosten. Ja, die Energiekosten, wenn Sie sich anschauen, was wir damit als Deutschland zu kämpfen haben, und das ist auch der Punkt, auf den Sie ja ansprechen mit dem Thema Deindustrialisierung, wenn wir im zweiten Halbjahr des letzten Jahres mit knapp 20 Cent pro Kilowattstunde konfrontiert waren, 3,5 Mal so viel, wie das zum Beispiel in den USA der Fall ist, dann ist das natürlich etwas, was zu einem starken Wettbewerbsnachteil schon geführt hat. Und wir haben ja, und deswegen sage ich Handlungen, es gibt ja konkrete Vorstellungen eines Industriestrompreises, den ich klar befürworte, weil...
Was eine Subvention auf Kosten der Bürger wäre.
Und das ist für mich wichtig, für eine gewisse Zeit.
5 Jahre war da die Rede.
Ja gut.
Länger als Ihre Vertragsdauer. Das ist schon ein langer Zeitraum, halbes Jahrzehnt.
Habe ich ja nicht gesagt, dass es 5 Jahre sein müssen. Es muss eine Brücke sein, weil wenn wir die energieintensive Produktion nicht über diesen Industriestrompreis stützen, dann wird das passieren und in Teilen passiert es ja auch, dass Industrie abwandern wird und dann auch zu entsprechenden Verlagerungen
führen. Klingt wie eine Drohung für Robert Habeck und insbesondere für den Bundesfinanzminister, der das ja nicht will, was Sie gerade sagen. Also er will nicht aus der Steuerkasse, der Staat ist hochverschuldet, das wissen Sie. Das wissen Sie.
Das weiß ich.
Wir sind over the top in allen Ratios, die wir eigentlich mit unseren Vertragspartnern in der Eurozone verabredet haben. Sie sagen trotzdem Industriestrompreis.
Ja, weil die energieintensive Produktion oder Industrie, die wir haben, 2,5 Millionen Mitarbeiter oder Menschen, die in diesem Bereich arbeiten. Wenn man sich die Details anschaut, sieht man, dass auch von dem Institut der Wirtschaft, dass ein Fiskaleffekt von, weiß ich nicht, 70, 80, 90 Milliarden Euro betroffen wäre. Der Industriestrompreis, den wir jetzt bei 6 Cent mal diskutiert und kalkuliert haben, kommt ja ein Effekt von knapp zwischen 4 und 5 Milliarden raus. Also ich glaube, da sieht man die Dimensionen, in welchen unterschiedlichen Bereichen man da unterwegs ist. Und ich glaube, dass dieser Industriestrompreis wichtig ist für einen Übergang, um uns darauf vorzubereiten, was das Thema, was wir ja alle transformieren, nämlich hin zu erneuerbaren Energien, dass wir diesen Schritt gehen können und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit für Deutschland erhalten können.
Wenn Sie nur ein Wort hätten zur Beschreibung Ihrer eigenen Managerpersönlichkeit, nur ein einziges Wort, Herr Knobel, was wäre das?
Vertrauen in meine Leute.
Vertrauen. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, hat Lenin gesagt. Herr Knobel, vielen Dank für das Gespräch.
Herr Steingart, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht.
My Way. Zukunft kommt von Zuversicht. Der Strategiegipfel der Familienunternehmen.
Jetzt wollen wir Sie gerne nochmal auf unsere MyWay-Konferenz Ende September aufmerksam machen. Der The Pioneer Strategiegipfel für den Mittelstand im WECC Westhaven. Wie stellen sich Familienunternehmerinnen und Unternehmer gerade auf nach den Corona-Jahren mit Blick auf den Krieg in der Ukraine und dessen direkte Folgen wie Inflation und horrende Energiekosten? Es wird bei der MyWay daher auch ganz konkret um Krisenbewältigung gehen. Wie kann man sich selbst und sein Unternehmen durch wildes Fahrwasser lenken? Wir freuen uns beispielsweise, dass wir als Gast Markus Benz gewinnen konnten. Der CEO von Walter Knoll hat die Möbelmarke vor der Insolvenz gerettet und 3 Jahre harte Aufbauarbeit leisten müssen. Der Co-Founder und COO von Get Your Guide, Tao Tao, hat hautnah miterlebt, wie sein Unternehmensumsatz durch die Corona-Pandemie Richtung Null ging. Auch er ist Gast bei der MyWay auf der Conference Stage. Andrea Schäfer ist ebenfalls dabei. Der Senior Vice President von SAP Deutschland wird uns interessante Impulse zur Wandelbarkeit, Resilienz und Zukunftsfähigkeit von Unternehmen liefern. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dort sehen. Wie Sie an Tickets kommen, erfahren Sie jetzt hier. Sie klicken ganz einfach auf die Shownotes von diesem Podcast.
MyWay. Zukunft kommt von Zuversicht. Der Strategiegipfel der Familienunternehmen. Am 28. und 29. September in Berlin. Alle Informationen unter myway.thepioneer.de.
Und dann wollen wir wissen, was heute in der Hauptstadt los ist. Das weiß unser Chefredakteur Michael Bröker. Guten Morgen, Mick.
Guten Morgen, Chelsea.
Mick, das politische Berlin spricht heute über den BND. Warum das?
Ja, der BND-Chef, also der Chef des Auslandsgeheimdienstes, Bruno Karl, sein Name, der war gar nicht informiert über den Vormarsch des russischen Söldnerführers Prigozhin auf Moskau. Und das hat natürlich einen Einfluss auf die europäische Sicherheitsarchitektur, wenn es dort zu einem Putsch gekommen wäre. Olaf Scholz, die Ampel ist not amused über Bruno Karls Behörde und das schlechte Wissen, das übrigens nicht zum ersten Mal jetzt offen zutage getreten ist. Und es gibt einige in der Ampel, die fordern offen seine Ablösung.
Und wie geht es dann weiter? Kann er sich noch halten nach den Fehlern, die er sich geleistet hat?
Ja, der BND, viele munkeln, dass er eigentlich sein Wissen aus öffentlichen Berichterstattungen und Zeitungen bezieht, das natürlich traurig ist. Und immer wieder wurden wir ja auch von amerikanischen Geheimdiensten und von britischen Geheimdiensten auf relevante sicherheitspolitische Bedingungen hingewiesen. Auch vor dem Einmarsch der Russen in die Ukraine hat ja auch der amerikanische Geheimdienst gewarnt und nicht der BND. Der Unmut ist groß. Die Frage ist, ob ein Personalwechsel daran etwas ändern kann. Olaf Scholz will an ihm festhalten, so viel wissen wir, aber der Druck wird größer, vor allem der Parteichef Lars Klingbeil, auch ein Verteidigungsexperte, hält ihn für offenbar nicht mehr länger tragfähig. Gordon Ripinski hat das bei uns bei The Pioneer recherchiert. Ich empfehle das dringend nachzulesen. Bruno Karl ist angeschlagen und ein weiterer Fehler könnte zu seiner Ablösung führen.
Dann werden wir das weiter beobachten. Vielen Dank, Mick.
Danke, Chelsea.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Heute gibt es eine gute Nachricht für die US-Wirtschaft. Welche das so ist, das weiß meine Kollegin Anne Schwedt in New York. Guten Morgen, Anne.
Hallo, Chelsea.
Die amerikanische Wirtschaft ist stärker als zuletzt angenommen. Nun wurde das Bruttoinlandsprodukt aus dem ersten Quartal nach oben korrigiert. Anne, ist die befürchtete Rezession damit vom Tisch?
Also ganz ehrlich, Chelsea, sieht ja irgendwie so aus, oder? Also laut Definition sprechen wir ja von einer Rezession, wenn die Wirtschaft in 2 aufeinanderfolgenden Quartalen schrumpft. Im ersten Quartal hieß es ja jetzt erst, dass die Wirtschaft um 1,3% gewachsen sei. Jetzt wurden die Daten aber nochmal korrigiert und zwar deutlich. Die Wirtschaft ist laut Berechnungen des Handelsministeriums im ersten Quartal um ganze 2% gewachsen. Das sei vor allem darauf zurückzuführen, dass die Konsumentenausgaben doch deutlicher gestiegen sind, nämlich um 4,2%. Außerdem gab es mehr Exporte als zunächst angenommen. Da gab es ein Wachstum um 7,8%, nachdem es im vorigen Quartal noch einen Rückgang um 3,7% gegeben hatte. Analysten sehen darin doch deutliche Anzeichen, wie stark und resilient die Wirtschaft doch ist und das trotz der aggressiven Zinserhöhungen der Notenbank. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir dieses Jahr noch eine Rezession bekommen, sei dadurch jetzt deutlich geringer.
Dann gab es nachbörslich auch noch Zahlen von Nike. Wie sind die ausgefallen?
Ja, durchwachsen tatsächlich. Der Umsatz konnte um 5% gesteigert werden. Das sagt auch deutlich über dem, was Analysten erwartet hatten. Und das hing vor allem damit zusammen, dass sich das China-Geschäft nach den Lockdowns jetzt wieder erholt hat. Da stieg der Umsatz sogar um 16%. Weltweit boomte auch der Absatz von Schuhen. Jetzt aber zu den schlechten News. Der Gewinn, der fiel um 15%. Grund dafür war der Margendruck. Und zwar hatten viele Unternehmen, als die Lieferketten ja so angeschlagen waren, während der Pandemie ihre Lager vollgepackt, um eben auf der sicheren Seite zu sein. Und um jetzt aber die Ware wieder loszuwerden, musste die teilweise mit Rabattaktionen auf den Markt geworfen werden. Und damit sank natürlich dann auch die Gewinnmarge. Die Anleger waren nicht so happy mit den Zahlen. Für die Nike-Aktie ging es nachbörslich um 4,4% nach unten.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass einem auf dem Oktoberfest wirklich nichts geschenkt wird.
Was? Na, muss kaufen uns noch.
Oh, hallo. Drei, vier, ich feiere das doch. Dann werde ich mindestens gleich kommen.
Wer auf dem Oktoberfest 9 Maß Bier trinken möchte, wie dieser Herr, muss jedes Jahr tiefer in die Tasche greifen. Mehr als 14 Euro kostet eine Maß. Und selbst die, die einen Dry October einlegen wollen, also auf Alkohol verzichten, müssen auch tief in die Tasche greifen. Ein Liter Wasser gibt es auf dem Oktoberfest für unschlagbare 11 Euro. Der Grund für diese hohen Summen, laut dem stellvertretenden Sprecher der Oktoberfestwirte Christian Schottenhamel, ist die Inflation und die damit gestiegenen Kosten für Sicherheit, Bedienungen sowie Auf- und Abbau schuld an der Preisexplosion. Früher war manches eben doch besser, wie dieser historische ARD-Beitrag zeigt.
Früher war es schöner, aber die Kinder, die ihre Biergartenlaufbahn in diesem Sommer beginnen, die werden dann in 50, 60 Jahren ihren ungläubigen Nachkömmlingen erzählen, dass damals die Maß nur 1,30 Mark gekostet hat. Vielleicht sind das dann Märchen aus uralten Zeiten.
Ja, Märchen aus uralten Zeiten, so hört es sich an. Von solchen Preisen können wir ja nur träumen. Und das tut auch der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter. Er ist genervt. Er könne die Preise beim besten Willen nicht nachvollziehen und seine schriftliche Bitte an die Oktoberfestwirte:
Überdenkt das mal.
Eine Bitte, die viele Wiesnbesucher unterstützen.
Und was, Chelsea? Hat dich heute überrascht?
Wie leicht und konsequent der Autohersteller Fiat die Welt ein wenig bunter machen will. Der Konzern hat gerade ein Video veröffentlicht, das den CEO von Fiat im malerischen italienischen Küstenort Lerici zeigt, ungefähr 100 Kilometer südlich von Genua. Der kleine Film zeigt, wie er die Strandpromenade entlang geht, die dort stehenden Autos begutachtet und sich leicht augenzwinkernd über die Farbe aufregt, alles grau.
Ah, il grigio. Il colore preferito di tutti noi costruttori di auto. Grigio, tedesco, giapponese, francese.
Egal ob deutsches Auto, die französische oder japanische Konkurrenz, alle haben die Einheitsfarbe grau. Es sei die weitverbreiteste Farbe für Autos weltweit. Dabei sei man doch in Italien.
Parliamo dell'Italia. E guardate, l'Italia è gioia, ottimismo, amore, passione, vita.
Er findet, in Italien sei kein Platz für Grau. Es sei das Land der Lebensfreude, der Liebe, der Leidenschaft. Italien hätte eigentlich null mit der Farbe Grau zu tun.
Allora, cosa c'entra il grigio? Nulla.
Die Welt brauche kein einziges weiteres graues Auto und schon gar nicht aus Italien. Sprach's und setzte sich in einen grauen Fiat, dann sieht man, wie ein großer Kran das Auto samt darin sitzenden Konzernboss an den Haken nimmt und in einen überdimensionierten riesigen Farbeimer, der mitten auf dem Marktplatz von Lerici steht, herablässt, es komplett in orangener Farbe versenkt und wieder rauszieht. Verbunden mit dem Versprechen, vom heutigen Tag an wird Fiat keine grauen Autos mehr produzieren, das sei nicht italienisch.
Cambiamo le regole. Da oggi niente più Fiat grigio.
Ob es das jetzt wirklich gebraucht hätte, muss Fiat selbst wissen. Italien ist doch eigentlich eh schon bunt genug. Roter Wein, blauer Himmel, Pizza in 1000 Farben und auch die Musik ist alles andere als grau, wenn man die Augen schließt.
Che cos'è l'amor? Chi vive al vento? Chi sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto?
Ich wünsche Ihnen jetzt einen lebensbejahenden Start in diesen neuen Tag. Mein Name ist Chelsea Speaker und am Montag hören Sie hier meinen Kollegen Michael Bröker. Same time, same place.
Alla maca gelata, che ha perso il suo gazebo. Guaira la stagione andata all'ombra del lampione San Susi. Che cos'è l'amore? Chi vive alla porta? Alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa, che sfoglia senza posa, al saluto riverente del peruviano dondolante che china il capo al lustro della settima polare. Ai permette signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Ma s'appoggi pure volentieri fino all'alba livida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Che cos'è l'amore? È un sasso nella scarpa che punge il passo lento di bolero con l'amazzone straniera. Stringere per finta un'estranea cavaliera. E il rito d'ogni sera perso al caldo dei pua di San Susì. Che cos'è l'amore? È la ramona che entra in campo. È come una vaiassa, colpo grosso, te la muove e te la squassa. Hai tacchi alti e il culo basso, la panza nuda e si dimena. Scuote la testa da invasata col consesso dell'amica sua fidata. Ai permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottrattor nella cucina. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria, amici, tuffo con dignità da re.